Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Kinderwunsch. Habt ihr den? Und wenn ja, würdet ihr euch vorher testen lassen? Das ist eine spannende Frage. Und die könnte in der Zukunft vielleicht sogar Realität werden. Ob man vorher so einen Test machen muss, bevor man eben Vater und Mutter werden darf. Und genau diese Frage wird gestellt im neuen Sci-Fi-Film The Assessment von Fleur Fortune. Der kommt am 3. April in die Kinos und wir, das sind die zum einen die Lieder, hallo.
Hallo.
Und ich, Christopher, durften The Assessment vorab sehen. Lida, erzähl uns doch mal ein bisschen genauer, was uns alles in der Welt von The Assessment erwartet.
Ja, wie du schon sagtest, befinden wir uns in nicht allzu ferner Zukunft, als in einem, ja, Reservoir der noch bewohnbaren Erde oder des bewohnbaren Teils der Erde selbst die Top-Elite nur mit Spezialregierungsgenehmigung Nachwuchs zeugen darf. Zu dieser Top-Elite der Gesellschaft zählen Mia und ihr Ehemann Arian. Die beiden haben sich über umständliches Papier und was weiß ich Programm beworben, um Kinder zu haben und sind nun in der letzten Phase dieses Assessment, also des Tests, um ihre Elterntauglichkeit zu bestimmen. Und diese letzte Phase sieht so aus, dass sie von einer Testperson besucht werden, die dann einen gewissen Zeitraum bei ihnen leben wird, um ihren Alltag also zu beobachten und hautnah mitzubekommen, ob die beiden Eltern sind oder nicht. Also taucht Virginia bei ihnen auf und stellt sie auf die Probe in ihrem Privatleben. Dabei ist nichts tabu und bald stellen der Test die beiden auf ganz andere Prüfungen, als sie erwartet hätten und wird immer mehr auch zum gefährlichen Kampf darum, wer die stärkere Psyche hat.
Und das ist wirklich ein Kampf, sowas sei ich schon mal vorab verraten. Ja, The Assessment ist sehr interessant besetzt, denn obwohl wir es hier klar mit einer Indie-Produktion zu tun haben, haben wir doch sehr namenhafte Leute hier, die man jetzt hier eher nicht vermuten würde. Denn es ist eine deutsch-amerikanische Koproduktion. Es ist ein typischer Film, der erstmal auf Festivals herumgereicht wird, bis er dann endlich mal einen Verleiher findet. Keine großen Studios sind hier vertreten. Aber trotzdem haben wir hier immerhin Elizabeth Olsen und Alicia Vikander. Und man kann auch gleich sehen, was sie an dem Projekt gereizt hat, denn schauspielerisch kann man schon mal sagen, werden die beiden extrem hier auch gefordert und dürfen auch ganz schön glänzen. Das gilt hier für alle Beteiligten. Wie fandest du diese Prämisse in Hinblick auf, wie nah an der Realität könnte das sein, dass mal aufgrund von Klimakatastrophen und einer sehr angeschlagenen Erde, der es Ressourcen mangelt, irgendwann wir an einen Punkt kommen, wo eben die Population dermaßen kontrolliert wird.
Nun, wir waren ja in der Geschichte der Menschheit schon mal an einem sehr nahen Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass in China ja jahrzehntelang die Ein-Kind-Ehe durchgesetzt wurde und da auch auf Leute, die die Ein-Kind-Politik, also die Vorschriften der Ein-Kind-Politik aus welchen Gründen auch immer nicht befolgt haben, sehr drastische Strafen und gesellschaftliche Ächtung wartete. Und wir haben auch am Beispiel Chinas eben gesehen, wohin das geführt hat, die Ein-Kind-Politik. Also zum einen zum Beispiel, dass China jetzt einen ganz starken Mangel an Frauen hat und ein ganz großes Problem mit der Überalterung der Gesellschaft, weil es eben nicht genug Nachwuchs gab, aber auch weil zum Beispiel traditionell männlicher Nachwuchs bevorzugt wird und somit viele Leute weibliche Babys entweder umgebracht oder schon frühzeitig abgetrieben haben. Selbst eine erste Lockerung der Ein-Kind-Ehe, die besagte, wenn man eine Tochter hat, darf man noch mal ein zweites Kind haben, hat nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Und inzwischen ist das Konzept quasi aufgelöst und mehr oder weniger weniger als gescheitert betrachtet. Aber auch sehr realistisch ist ja der Gedanke, dass nur die Elite, also die Superreichen, die Supergebildeten und die Nazis lassen grüßen, die mit dem vermeintlich besten Genpool Kinder haben dürfen. Also auch das eine Vision, die mir schon mal sehr nah an der Realität war. Es gab ja auch in sowohl USA als auch Deutschland schon Konzepte, um Menschen, sowohl farbige Menschen als auch Menschen bestimmter ethischer Gruppen, wie zum Beispiel Romani oder jüdische Menschen oder auch wirklich einfach Menschen aus der Unterschicht, arme Leute, Leute, die als in Anführungsstrichen asozial galten, zwangs zu sterilisieren oder ihnen eben auf andere Weise Nachwuchs zu verbieten. Also das ist ja alles nicht neu. Und insofern halte ich dieses Szenario für erschreckend, aber durchaus greifbar.
Das fand ich auch greifbar. Das ist ein sehr gutes Wort, um das zu beschreiben. Weil du hast hier eine sehr gute Einführung in diese Welt ohne den üblichen Exposition-Dump. Ich meine, es gibt im Mittelteil des Films, wenn es dann zu einer bestimmten Dinner-Szene kommt, den Exposition-Dump, aber das störte er nicht. Aber mir gefiel schon mal die Einführung. Ohne viel Großartiges erklären, sehen wir sofort, was Sache ist. Die beiden, also unsere Akteure, die Eltern werden wollen, Mia und Arjen, leben in einem Smart House. Alles wird von einer künstlichen Intelligenz gesteuert. Sie arbeiten von zu Hause aus. Es gibt ständig Nachrichten bezüglich Strahlungswerten und wie schlimm es ist und wie man momentan damit zurechtkommt. Und die beiden ernähren sich natürlich komplett vegan, was sie da in ihrem Gewächshaus züchten. Du bekommst hier eine sehr gute Einführung in diese Welt, ohne dass viel erklärt werden muss. Man begreift es einfach anhand der Umstände. Und das war schon mal diesbezüglich eine wirklich clevere Einführung. Ja, und dann kommt es zu dem Assessment. Alicia Vikanders Charakter tritt auf Virginia und stellt die beiden mächtig auf die Probe. Und so viel sei schon mal verraten, das sieht man ja auch im Trailer. Sie geht dann eben mit diesem 7 Tage andauernden Test so weit, dass sie sich selber benimmt wie ein Kind, auch unverantwortlich handelt wie ein Kind und somit eben die beiden in Extremsituationen bringt, die eben normale Eltern auch erleben können. Und das fand ich besonders interessant. Obwohl hier eine erwachsene Person sich wie ein Kind aufführt, ist das, was sie macht, zu keinem Zeitpunkt übertrieben. Kinder können halt mal die komplette Küche verwüsten, mehr oder weniger sogar richtigen Vandalismus begehen, die Eltern halt um den letzten Nerv, um den Schlaf rauben, dafür zu sorgen, dass es zu Eifersüchteleien kommt. Wie fandest du diese Szenen, wo halt die Tests durchgeführt werden? Ich fand es immer so, immer noch im Bereich des Möglichen, auch wenn es natürlich interessant ist zu sehen, inwiefern halt die beiden das mit bereit waren mitzuspielen, weil ihnen ja immer noch im Hinterkopf klar war, das ist eine erwachsene Frau, die das hier mit uns abzieht. Aber trotzdem, die Tests waren, ja, genau so könnte das eben aussehen mit einem hyperaktiven Kind.
Das ist durchaus interessant. Allerdings fand ich das Ganze als Konzept interessanter, als es denn letztendlich umgesetzt war. Zum einen eben liegt das auch daran, dass hier immer das Extremverhalten eines Kindes oder nahezu pausenlos mit vielleicht minimalen Unterbrechungen an den Tag gelegt wird. Das heißt, wir haben hier aufmüpfiges Baby, also Schreibaby, Trotzphase, Pubertät, Kindergarten, Rebellionsphase, all diese Sachen gehen nahtlos und manchmal auch in wildem Wechsel ineinander über, sodass man manchmal kaum weiß, und das wird sogar einmal fast ironisiert in der Handlung, als eine Nebenfigur fragt, wie alt denn eigentlich Virginia sein soll. Und diese Frage stellt man sich in der Tat auch als Zuschauende oder Zuschauender hier manchmal. In welchem Alter soll die eigentlich sein, weil ihr Verhalten nicht kohärent mit einer bestimmten Altersgruppe oder einem bestimmten, wie soll ich sagen, Charakter oder Menschentypus oder irgendetwas korrespondiert, sondern es sind immer nur wieder Extremverhaltensweisen, die zwar möglich sind, aber die wenigsten Eltern eben im quasi Minutentakt herausfordern. Es sei denn, die Eltern haben vielleicht 5 Kinder, aber wohl kaum bei einem. Und das fand ich dann war oft zu sehr auf Provokation und Eskalation angelegt, ohne dass das Potenzial der, also das psychologische Potenzial oder das emotionale Potenzial der Szenen erforscht wurde. Es gab aber auch durchaus humorvolle und ironische Momente, von denen ich mir einfach mehr gewünscht hätte und mir auch gewünscht hätte, dass da das Humorpotenzial mehr ausgeschöpft wird. Etwa wenn die Eltern da mit Anleitung nach dem IKEA-Prinzip eine Spielzeugfestung zusammenbauen sollen und daran fast verzweifelt. Und ich glaube, wir alle haben schon vor 50-teiligen IKEA-Bausets gesessen, die dann eine völlig obskure Anleitung hatten und dann versucht, die mit irgendeinem winzigen Schraubimbusschlüssel zusammenzubrezeln und hatten am Ende dann ein verdammtes Teil übrig und wussten, das Ganze kracht zusammen, weil wir Teil XB27 nicht eingebaut haben.
Absolut. Die Szene war auch die erste, wo ein bisschen Lockerung zustande kam hinter dem Konzept. Ja, das stimmt. Die Altersfrage wird nicht geklärt, weil man sich halt vielleicht auch, und da kommen die Schwächen dieses ganzen Konzepts hervor, sich denkt, Virginia muss hier einmal für Mia und Arian das komplette Programm durchspielen. Aufmüpfiges Kind, hyperaktives Kind, pubertäre Trotzigkeit. Und man sieht halt auch, wie schrecklich das ist und wohin die Gesellschaft verkommen ist, dass das angewandt wird. Weil es ist ja nicht nur so, dass Mias und Arians Nerven damit getestet werden. Ab einem gewissen Punkt verschwimmen hier Fiktion und Realität. Und die beiden behandeln dann Virginia mit einer Form von Fürsorglichkeit und Zuneigung, die dann eigentlich nicht wirklich passt. Da gibt es einen wunderbaren Moment, wo Mia sie zudeckt und ihr einen Gute-Nacht-Kuss gibt, der dann fast schon in eine andere Art von Kuss übergeht. Und sie schreckt zurück und ist selber ein bisschen geschockt über das, was da gerade passiert ist. Und das fand ich ja gut. Es gibt andere utopische, dystopische Filme, genauer gesagt, die würden vielleicht sogar so eine Idee grundsätzlich gutheißen, die irgendwie ein konservativeres Weltbild vertreten und sagen, ja, Menschen sollten vielleicht getestet werden, bevor sie Eltern haben können. Hier wird aber ohne Zweifel klargestellt, it fucks with their heads. Und das hat mir, diese Eskalation davon hat mir einfach sehr gut gefallen.
Ja, auch hier fand ich, dass es durchaus sehr gute Ansätze gibt, auch dank des überzeugenden Schauspiels. Allerdings, dass auch hier das Potenzial wieder nicht komplett ausgelotet wird. Zum Beispiel die sehr interessante Frage, wenn sich eine eben Eltern-Kind-Bindung anfängt zu entwickeln zwischen Virginia und Arian und Mia, sind denn vielleicht Eltern- oder Familiengefühle nur Reflexe? Oder auch die Frage des biologischen Kindes. Wir haben ja ein sehr biologistisches Verständnis von Familie. Es ist völlig normal und auch sogar akzeptiert in der Gesellschaft, wenn Leute sagen, wir wollen nur ein eigenes Kind. Wir würden niemals ein Kind adoptieren. Oder dass man generell annimmt, dass Kinder, die in Heimen aufwachsen oder dass Adoptiveltern, dass diese nicht so eine enge Bindung hätten. Das ist ja total biologistisch und dass das hier eigentlich das Potenzial hat, das zu hinterfragen. Und zwar auf einer doppelten Ebene. Nämlich einmal sind all diese innigen Elterngefühle, die man immer so in den Himmel lobt, vielleicht nur biologische Reflexe, die sich ganz einfach wie so ein Knee-Jerk, also wie der Kniesehnenreflex, ihr wisst schon, wenn man mit dem Hammer auf die Kniescheibe klopft und dann zuckt das Bein, das sich einfach so abrufen lässt? Oder ist nicht irgendwie jeder Mensch, der uns irgendwie als Fürsorge Individuum gegeben wird, mit dem Potenzial versehen, eine ganz enge Verbindung wachsen zu lassen? Da fand ich, blieb sehr viel unerforscht. Und dann eben das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, dieser Gedanke, dass nur die Elite, die Reichsten, die Intelligentesten nach irgendwelchen IQ-Tests, die mit dem reinen, perfekten Genpool, dass das die besten Eltern sind, dass dieses Konzept falsch ist. Denn man muss ja überlegen, nur mal so ein Beispiel, also wenn man sich anguckt, was es alles für super tolle Menschen auf der Welt gab. Charlie Chaplin war der Sohn einer Irren und eines Alkoholikers. Eine Schulfreundin von mir sagte immer, auch 2 Erzeltern können ein Goldkind haben. Und das ist dieses Konzept, dass du auch nicht sagen kannst, vielleicht war aber der Alkoholiker ein super Vater. Vielleicht war die geistig Verwirrte eine ganz tolle Mutter. Wer von euch allen hatte vielleicht einen Elternteil, der nicht ganz perfekt war, der irgendeinen, sagen wir vielleicht auch nur ein Handicap hatte, irgendeine Belastung, Depression, Suchtprobleme, irgendetwas, was ihn oder sie disqualifiziert hätte. Aber trotzdem war das ein wunderbarer Elternteil. Und gerade dieses Konzept wird hier aber nicht weiter ergründet. Und das wäre eine ganz interessante Frage, weil eben diese Vorurteile auch in unserer Jetzt-Gesellschaft ungeheuer präsent sind. Denkt nur mal an sowas wie das Jugendamt greift ein oder auch, wenn man ein Kind adoptieren möchte. Wenn man ein Kind adoptieren möchte, dann muss man sich verdammt krass qualifizieren und hat zum Beispiel einen riesen Vorteil, wenn man verheiratet ist. Im Verhältnis dazu, wenn man nicht verheiratet ist. Und da könnte man natürlich sagen, was bedeutet denn bitte in der heutigen Gesellschaft noch ein Eheschein? Aber wenn du Kinder adoptieren willst, ist der Eheschein ein riesen Vorteil.
Ganz genau so ist es. Jetzt haben wir ja hier den Fall, dass die Frage nach Ressourcen eine ganz große Rolle spielt. Darum werden sie halt auf Herz und Nieren getestet, weil Kinder in dieser Welt sind, nun ja, gefährlich. Oder genauer gesagt, sie sind gefährdet. Man kann ihnen nicht mehr alles bieten, was man ihnen damals bieten kann. Was dann auch zu einem sehr interessanten Moment führt. Ich hatte vorhin schon diese Dinner-Szene angesprochen, wenn Arians Mutter dann zu diesem Monolog ansetzt. Von wegen, die Welt geht zugrunde und ihr ignoriert das alles und ihr habt einfach dieses primitive Bedürfnis nach Fortpflanzung und das stellt ihr über alles. Wie schrecklich egoistisch seid ihr, dass ihr trotzdem immer noch ein Kind in diese Welt setzen wollt. Und das ist dieser interessante Ansatz, dass Menschen, die eigentlich Kinder in die Welt setzen wollen, eher nicht als Egoisten betrachtet werden heutzutage, wo man noch die Ressourcen hat. Und dass dann irgendwann eben nicht nur die eigenen Ressourcen, sondern auch die Ressourcen der ganzen Welt da eine wichtige Rolle spielen und man nicht mehr nur familiär, lokal, sondern global denken muss bei der Familienplanung. Und das fand ich bei dieser Dinner-Szene sehr gut herausgearbeitet.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde sogar sagen, dass der Film da seine stärkste Stelle und sein stärkstes Argument erreicht. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die gerade was Frauen angeht, tendenziell eher Leute, die keine Kinder hat. Diskriminiert ist vielleicht zu weit gegriffen, aber definitiv nicht so hoch schätzt wie insbesondere Mütter, aber generell auch Eltern. Tatsächlich aber ist es angesichts der gegenwärtigen Klimakatastrophe, die ja bereits in vollem Gange ist, ja, die Klimakatastrophe ist keine Utopie, die passiert bereits jetzt, wäre eigentlich es vernünftig, weniger Kinder zu haben. Und tatsächlich ist es auch so, wenn ihr euch überlegt, was kann ich für die Umwelt tun, ihr braucht nicht Vegetarier werden, Veganer oder einen Tesla fahren. Das, was ihr wirklich tun könnt, ein Kind weniger haben, insbesondere wenn ihr eben wie wir eben alle in Weltwirtschaftsländern lebt, also in Deutschland, Frankreich, Italien, USA, UK, das sind die Länder, also wenn jemand in Nairobi ein Kind hat, dieses Kind wird sein ganzes Leben lang vermutlich nicht so viele Ressourcen verbrauchen wie ein Kind in Deutschland. Das heißt, die Leute in Nairobi, denen dann ganz oft gesagt wird, oh, wieso müssen die dann so viele Kinder haben? Die können eigentlich 30 Kinder haben, das würde wahrscheinlich nicht mal so viel verbrauchen. Brauchen an Ressourcen wie ein einziges Kind, das hier in Deutschland oder England oder den USA konsumiert. Das heißt, das ist eigentlich ein Punkt, den man sich wirklich zu bedenken geben müsste. Eigentlich müsste die Regierung nicht Kampagnen machen wie endlich Mutter werden, sondern bitte weniger Kinder und solche Kinder, Familienplanungsmaßnahmen müssten eigentlich unterstützt und gefordert werden. Man darf nicht vergessen, in Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch offiziell immer noch verboten.
Okay.
Ist er. Dass man ihn trotzdem kriegt, basiert auf einer Ausnahmeregelung, ja. Nämlich, dass die Gesundheit der Mutter über den Nachwuchs geht. Und wenn man sagt, man ist psychisch nicht bereit, dann ist die geistige Gesundheit gefährdet. Insofern wird dann die Ausnahmeregelung erlaubt, dass man trotzdem die Schwangerschaft abbrechen darf. Aber de facto sagt das Gesetzbuch, in Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch nicht erlaubt.
So viel dazu. Da wisst ihr jetzt mehr. Nee, danke dafür. Das war mir auch nicht in dem Falle bewusst, was für Kleingedrucktes da diesbezüglich im Regelhandbuch steht. Ja, jetzt ist es ja so, dass wir hier im letzten Drittel, wir kommen natürlich nicht mit Spoilern um die Ecke, aber im letzten Drittel erfahren wir halt auch Persönlicheres über Virginia und warum sie diesen Test so streng macht und was sie selbst erlitten hat in der Vergangenheit bezüglich ihrer eigenen Familie. Und da kommt halt zum Schluss dann so, wird der Film vielleicht etwas zu sehr psychologisierend. Also mich hat es nicht gestört, weil am Ende kam halt das Menschliche bei allen drei Charakteren durch und manche Charaktere haben sich ihren Problemen gestellt, manche Charaktere sind vor ihren Problemen davongelaufen, aber ich habe am Ende die Figuren dann doch eher als runde Figuren, als Menschen, als dreidimensionale Charaktere wahrgenommen durch ihr Handeln und was dann an die Oberfläche kam. Hat dir das letzte Drittel gefallen? Weil ich habe davon vielen anderen auch eher Schlechtes gehört.
Da muss ich mich leider auch wieder denen anschließen, die da nicht so begeistert waren. Ich fand nicht alles schlecht. Mir hat auch durchaus gefallen, dass alle drei zentralen Figuren einen anderen Weg für sich entschieden haben, dass man hier also diese Optionen fast schon exemplarisch gezeigt hat, die es geben könnte zu handeln und dass keine Option verurteilt wurde, sondern jede Option als berechtigt dargestellt wurde. Das fand ich war ein sehr positiver Aspekt dieses Films. Allerdings kam mir gerade diese zusätzliche charakterliche Vertiefung Virginias, die ich an sich mir gewünscht habe, wie so eine Art Afterthought. Dann wurde da so ähnlich wie mit der Exposition in eine Szene sehr viel gequetscht und man hatte den Eindruck, alles, was sie vorher nicht geschafft haben, haben sie jetzt auf eher plumpe Weise in so einem Erklärdialog nachgeholt. Und da denke ich mir auch, hätte man das eleganter machen können und auch effektiver, so dass diese Figur Stück für Stück wächst, so ähnlich wie die beiden anderen Stück für Stück wachsen dürfen. Und nicht in einem Schritt dann ihre große, jetzt erzähle ich mal, wie mein Leben aussieht, Szene haben.
Ja, das war alles etwas hoppla hopp, das stimmt.
Und dann, also, du zuerst, dann werde ich das noch nachsagen.
Nee, sag ruhig.
Also da kam nämlich auch leider ein Punkt, der fast schon konträr zu dieser Szene am Esstisch, die du erwähntest, dieser Dinner-Szene mit der Kritik am Kinderwunsch stand. Nämlich da kam dann diese Suggestion, dass nur Eltern, insbesondere nur Mütter, wirklich die volle emotionale Tiefe erreichen würden. Da wurde also genau dieses matrimanische Klischee bedient, dieses familistische Klischee, dass nur wenn man Eltern ist, man wirklich die absolute Liebe, die totale Bindung, all das fühlen kann, dass man nie getrauert hat, wenn man nicht ein Kind verloren hat, dass man nie wirklich geliebt hat, wenn man nicht ein Kind gehabt hat. Und das, finde ich, ist eine sehr intolerante, eine sehr bigotte und auch eine sehr, ja, sehr herablassende Einstellung. Ich denke, dass jede Form von Beziehung, egal ob es eine Freundschaft ist, eine platonische Liebe, eine romantische Liebe oder Agape, also die fürsorgliche Liebe, eine ganz große Tiefe haben kann und das eben keine Rolle spielt, ob es Mutter-Kind ist oder Vater-Kind oder Mann und Ehefrau, das ist egal.
Absolut. Ich fand auch, dass das etwas sehr konventionell wurde, so das letzte Drittel und wir müssen jetzt hier eine tragische Backstory für einen Charakter hervorbringen, damit da ein Schuh draus wird und es verständlicher wird. Ja, man hätte sich was anderes ausdenken können. Ja, der Film wird da am Ende konventioneller. Ich fand aber gut, dass da sowas kommt, weil wir gerade für Virginias Figur sowas gebraucht haben. Weil man konnte den Charakter für mich keinesfalls einfach so stehen lassen. Das hätte ich nicht abgekauft, dass man das einfach so dann darbietet. Ja, sie ist halt derartig professionell. Sie zieht das durch, diesen 7-Tage-Test, foltert die Leute psychologisch und verzieht dabei keine Miene und dann geht sie rüber zum nächsten Paar und macht das da wieder so, weil sie ist halt so verdammt gut in ihrem Job und steckt das einfach so weg. Das hätte mir nicht gefallen, wenn es das einfach gewesen wäre. Und dass du halt dann auch mitbekommst, was mit ihr los ist und was auch in ihr kaputt gegangen ist, da war die Figur dann greifbar für mich. Vorher war das halt auch nur glatte Oberfläche. Halt, das ist alles Teil des Tests, bla 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 bla. Das war bis zu einem bestimmten Grad unterhaltsam, aber ich wollte halt am Ende auch wissen, komm schon, wo ist der echte Mensch dahinter? Und dann hat man den bekommen und deswegen konnte ich mit dieser Entscheidung in dem Skript halbwegs leben. Ja, ich könnte dann von mir aus, könnten wir zum Fazit übergehen, falls du noch was hast. Okay. The Assessment, also es ist auf alle Fälle meiner Meinung nach ein Film am Puls der Zeit. Also alle Hot-Button-Issues, die wir momentan so haben, werden hier berührt. Teilweise oberflächlich, teilweise aber wirklich auch sehr unterhaltsam und auch mit dem nötigen Nachdruck und der nötigen Ernsthaftigkeit. Ich halte ihn auch nicht für hundertprozentig gelungen, aber ich halte ihn trotzdem für sehenswert. Allein eben wegen dem hochinteressanten Konzept und auch den super Performances. Das hatten wir am Anfang kurz erwähnt, möchte ich hier nochmal unterstreichen. Elizabeth Olsen hört hoffentlich jetzt für immer auf, ihre Zeit und ihr Talent bei Marvel zu vergeuden, weil die Frau ist wirklich extremst begabt. Über Alicia Vikander weiß man das ja sowieso schon seit langem und auch der Rest des Casts ist hervorragend. Also ja, nicht jeder wird hier das bekommen, was er will, aber ich halte ihn von allem, was momentan so zu sehen ist, definitiv sehr besonders sehenswert. Ja.
Ich schließe mich dem weitgehend an. Es ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter, sehr interessanter Film, der hier auch durchaus seine Schwächen hat. Ich denke, man muss sich darauf einstellen, hier eher ein interessantes Scheitern zu sehen als einen vollen Erfolg. Aber gerade wegen der guten Ausführung, also wir haben exzellente Darstellende, auch Himesh Patel zum Beispiel in einer Nebenrolle, der ist mir jetzt schon in kurzer Zeit in einigen Filmen sehr positiv aufgefallen. Davor zuletzt gesehen habe ich ihn in Bubble and Squeak, einer bizarren Komödie, die hier vielleicht noch in die Kinos kommt in naher Zukunft. Und auch hier Alicia Vikander und Elizabeth Olsen und Minnie Driver in einer kleinen, aber sehr wichtigen Rolle. Die waren alle ganz hervorragend. Und auch das Szenendesign, das Setdesign ist sehr interessant. Und wie hier auch mit Special Effects umgegangen wird, wir haben hier sehr reduzierte Special Effects, die aber durchaus effektiv eingesetzt werden. Und auch die Kostüme haben aus kleinen Mitteln viel rausgeholt. Also dieser Film ist sowohl stilistisch, ästhetisch als auch narrativ interessant, wenn auch nicht ganz so befriedigend ausgearbeitet. Aber ich denke, die Regisseurin Fleur Fortune oder Fortuné, ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber ich denke, man sollte sie jedenfalls im Auge behalten.
Ganz genau. Und ihr solltet uns im Auge behalten oder im Ohr, genauer gesagt. Folgt dem Telestammtisch überall auf allen gängigen Plattformen. Abonniert uns, lasst Likes und Kommentare da. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Lida.
Gerne schön.
Und achtet auf euren Verbrauch, Leute. Seid da etwas verantwortungsvoller. Tschüss, bis zum nächsten Mal.